So, hallo und willkommen bei der ersten Folge der Taktung. Bei der ersten Taktung könnte man sagen. Ich begrüße Schlomo hier herzlich.
Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Bin ein bisschen krank und ein bisschen gestresst, weil ich der noch am wenigsten Kranke in der Familie bin, was heißt, dass ich alles machen muss. Aber freue mich trotzdem, hier zu sein.
Okay, wunderbar. So, ich wollte die erste Folge jetzt mal dazu nutzen, um zu erklären, was wir überhaupt vorhaben, jetzt die nächsten Wochen, Monate und so weiter. Wo das herkommt, was die Idee ist und was das Ziel dann ist. Also kurz ab, die Idee ist entstanden, als Schlomo noch im Gefängnis war, als wir telefoniert haben. Wir haben sehr viele Gespräche, allgemeine Gespräche über Familie und so weiter da geführt, unter anderem zur Familie, und haben uns gedacht, diese Sache und diese verschiedenen Blickwinkel wären ja vielleicht interessant, wenn wir das irgendwie als Format aufnehmen. Weil da waren sehr viele Gespräche da, die jetzt leider natürlich verloren gegangen sind, sage ich mal.
Wer weiß, ne? Wir können ja mal nachfragen beim VS oder im Knast, vielleicht haben sie es noch.
Das habe ich auch gedacht. Vielleicht könnten wir da so Bonusfolgen dann irgendwann mal rausnehmen, wenn man da Zugriff drauf hätte. Das war sehr interessant, weil oder zumindest so als Stichwortgeber für weitere Episoden dafür. Aber ja, genau, ich denke nicht, dass das nicht aufgenommen wurde von irgendeiner Seite. Aber das ist ein anderes Thema. Genau, wir haben uns dann gedacht, ja, das wäre ja etwas, wo wir aufnehmen können. Dann haben wir uns jetzt dann, nachdem Schlomo entlassen wurde, haben wir uns ja auch getroffen und haben dann auch sehr stark drüber nachgedacht. Also Schlomo ein bisschen mehr drüber nachgedacht als ich, wie wir diesen Namen dann, also welchen Namen, welches Format und welche Optik, welches Thema wir hier nehmen würden. Und die Taktung ist dann hängen geblieben. Schlomo, willst du dazu was sagen?
Ja, ich meine, die Taktung ist natürlich eine offensichtliche Anspielung auf das, was passiert ist. Ne? Ein Insider-Gag quasi mit meiner Verhaftung. Aber die Gespräche, die wir geführt haben, haben sich halt häufig gedreht an dem oberflächlichen Aufhänger von irgendeinem aktuellen politischen Ereignis oder irgendwas, was gerade diskutiert wurde auf Twitter oder so, darum, wie man eigentlich sein Leben führt. Und Taktung würde da reinpassen oder passt zu diesem Thema im Sinne von, wie in welchem Takt lebt man? Ne? Und super eloquenter Einstieg für das Format. Und insofern sollte es eigentlich immer ein relativ lockeres Gespräch werden, ohne großartige Vorbereitung, indem wir einfach an dem, was gerade diskutiert wird oder so aufgehangen, irgendwelche Alltäglichkeiten und generell Lebensführungssachen besprechen.
Genau, und ich jetzt hier mit dem, was ich beispielsweise aus dem Angerverse immer mitbekomme, wenn man halt besonders, ich sag mal, mit jungen Männern, so im Altersbereich 18 bis dann Richtung 30 dann spricht, also im Altersbereich, in dem du auch jetzt beispielsweise ja auch noch bist, merkt man ja, dass junge Männer sehr oft ohne Führung durchs Leben gehen und das alles sehr ungeordnet ist. Es ist ein blankes Chaos mit sehr vielen elementaren Fragen, die natürlich auch dazu kommen. Wer bin ich? Wo gehe ich hin? Was soll das überhaupt alles? Und durch die, ich sag mal, Vergiftung der heutigen Zeit mit dem Wokismus, Feminismus, alles, was da mit einspielt, macht es das ja eigentlich noch schwerer, wenn man das beispielsweise im Kontrast sieht zu dem, was wir damals hatten, was unsere, ich sag mal, Großväter hatten, wie einfach diese Zeit war. Ich sag mal, einfach zum Analysieren, wie gehe ich durchs Leben? Da ist ja heute eine deutlich größere, ich sag mal, auch Hintergrundbeschallung. Und
ja, und dann auch wieder Sachen, die sich daraus ergeben, aus der Gegnerschaft und teilweise auch wieder auf Abwege führen. Ne? Nehmen wir zum Beispiel die Invertierung des Feminismus, so Andrew Tate-Style, ne? Dass man sagt, wir nehmen jetzt quasi all die Botschaften, die haben, und machen das Gegenteil davon, was dann halt führt zu Pick-up-Kultur und zu im Grunde genommen einer Bejahung der Degeneration, einer Bejahung des aus den Fugen geratens der Lebensführung oder ja generell der Geschlechterverhältnisse und halt einem das gewinnen wollen, ne? Anstatt dem etwas Eigenes entgegenzusetzen.
Genau, dass man halt in das, ich sag mal, ins absolute Gegenteil dann auf einmal umschlägt, was natürlich dann auch meist dafür sorgt, dass die Leute dann extrem unglücklich werden. So, und niemand findet halt wirklich sein Glück. Zumindest, wenn man das so anbringt. Also ich habe immer dieses eine Bild im Kopf, also dieses, ich sag mal, Idealbild, was ich irgendwann mal erreichen möchte. Und das ist, irgendwann an einer goldenen Hochzeit zu sein und dann halt meine ganzen Kinder, Enkel und so weiter zu sehen. Diese ganze Familie, die sich dann vor mir aufbaut, mit, also alles, was beweist, dass ich überhaupt da war. Und ich denke, dass das eigentlich das Standardziel mal war. Und mittlerweile ist das halt in alle Richtungen pervertiert. Also vom Feminismus, also wenn man das als Spektrum aufbaut, vom Feminismus bis zu dieser ganzen Andrew Tate-Geschichte.
Ja, ja, quasi, dass auch Reaktionen darauf nur eine neue Form der Pervertierung dargestellt haben teilweise, ne? Und genau. Ja, dann halt dem etwas Konstruktives entgegenzusetzen, das ist der Grundansatz.
Genau, und es gibt meines Erachtens niemanden, der einen auf einen wirklich gesunden Weg führt, wenn ich das, keine Ahnung, so nennen kann. Also was ich sehe, sind meist eher Dinge, die einen kurzzeitige Befriedigung gibt, was zum heutigen Konsumzeitgeist natürlich passt. So kurzzeitig beispielsweise Pickup-Codes, die einen zu One-Night-Stands und so weiter dann führen, also zumindest diese Fähigkeit geben, schnell an Sex ranzukommen, kurzzeitige Befriedigung, aber so wirklich Familie aufbauen, soziale Bande, starke zu formen, finde ich nicht. Also ich wüsste niemanden, wer dort jetzt beispielsweise ein großes Vorbild wäre, beziehungsweise jemand, der halt wirklich das auf seiner Karte hat als Content und dieses dann auch wirklich weitergibt.
Ja, ich glaube, das Letzte würde ich dann unterschreiben. Es gibt viele Leute, die das quasi als Nebenprodukt vorleben, aber es gibt nicht wirklich ein Format, das sich zentral diesem Thema verschrieben hat. Ne? Ich meine, ein Martin zum Beispiel lebt ja mehr oder minder das Optimalbild, das man sich vorstellt, vor. Aber es ist nicht so, als wenn er irgendwie einen Podcast hätte, in dem er darüber redet, wie er dazu gekommen ist oder wie einem das überhaupt gelingt und mit welcher Philosophie er daran geht. Das wird eher nebenbei immer mal wieder erwähnt. Und ja, genau, die Idee ist halt, das in den Mittelpunkt zu stellen.
Genau, Martin würde ich da auch immer als Beispiel nehmen, weil der ja sehr viel von seinem Privatleben auch nach außen trägt, aber nicht genau sagt, wie du es gesagt hast, wie man dorthin kommt und was da die, ich sag mal, verschiedenen Faktoren sind, beziehungsweise Prioritäten, auf die man halt Wert legen sollte.
Also ich denke, das sagt er schon teilweise, aber das muss man sich halt zusammensuchen aus seinem Gesamtwerk. Ne? Es genau. Gibt nicht eine zentrale Anlaufstelle, bei der man sich informieren kann.
Genau, und hier wollen wir das halt so machen, dass wir das themenbezogen machen. Eine Folge, immer ein Thema, beispielsweise, wo findet man heutzutage überhaupt einen Partner? Also da gibt es ja verschiedene Anlaufstellen, also beziehungsweise wenn du verschiedene Akteure fragst, hast du verschiedene Antworten. Red Pillar würden dir sagen, in einem Club, in einer Bar, da wo sich halt Single-Frauen aufhalten oder Single-Männer aufhalten, je nachdem, für wen du diesen Tipp jetzt natürlich gibst. Andere wiederum würden dir wahrscheinlich ganz andere Sachen sagen. Das könnte bis in die Creepy-Richtung gehen. Keine Ahnung, in der Sauna Frauen anzusprechen oder so, was irgendwie dann auch wieder seltsam wäre. Wo findet man halt, beziehungsweise, wo findet man die Art von Mensch, die das nötige Mindset hat, was man überhaupt sucht? Und nicht nur, wo findet man Menschen in Fülle, also Qualität über Quantität? Als Beispiel. Dann natürlich sehr viele Themen über Kindeserziehung, über das generelle Elternsein können wir hier dann aufmachen. Wir sind ja beides Väter.
Ja, ich meine, auch da fehlt momentan noch irgendein Outlet, wo man großartig drüber reden will. Ich habe auch geplant, mit Kaspar mal einen Stream darüber zu machen, in dem man im Grunde genommen beleuchtet, wie ist das überhaupt, so ein kleines Kind aufzuziehen. Weil mir ging es so, am Anfang, ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich überhaupt einlasse. Ich hatte kein Bild davon. Ne? Wenn du Babys mehr oder minder aus Entertainment und Filmen kennst und du hattest in deinem Privatleben noch nicht wirklich Kontakt mit Babys, dann weißt du im Grunde genommen nicht mal, was ein Baby wirklich ist. Ne? Du bist dann erst überrascht davon, dass du halt diese kleine Menschenlarve hast, die nicht sonderlich viel machen kann. Hast dir irgendwie vorgestellt, in Grunde genommen, dass das Hollywood-Baby dich begrüßen wird, mit dem du dann direkt irgendwie die typischen Babysachen machen kannst. Mhm. Und stattdessen hast du halt erstmal physiologische Frühgeburt. Die Idee ist halt, im Rahmen unserer Möglichkeiten den Leuten einen gewissen Vorsprung zu geben.
Genau. Und natürlich Sachen, auf die man da natürlich nicht vorbereitet wird. Also gerade Hollywood ist ein großes Thema. Ich habe mit meiner Frau gestern einen Film wieder gesehen, wo ein Baby drin vorkam, das also während der Handlung geboren wurde. Und ein paar Tage später saß das schon in seinem Bett und so. Also das wird schon irgendwie seltsam dargestellt. Also diese Entwicklung, das ist halt schon, also die ersten Monate macht es halt gar nichts. Es liegt auf dem Rücken und schreit halt nur. Und das sind viele Dinge, die dort nicht also die man einfach nicht mitbekommt. Man wird da halt ins kalte Wasser gesetzt. Und auf einer anderen Seite, das ist nämlich auch etwas sehr Interessantes, was mir auf Twitter beispielsweise aufgefallen ist, als ich angefangen habe, jetzt noch mehr nach außen zu gehen mit meiner Familie. Ich weiß, das ist eine sehr gefährliche Sache und das sollte auch jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich habe ja irgendwann mal angefangen zu sagen, wir haben das halt sehr wenig, dass die Leute halt rausgehen und zeigen, wie toll das ist, eine Familie zu haben und wie erfüllend das ist. Aber wir haben auf der anderen Seite natürlich von unseren GZ-Gebühren finanzierte antinatalistische Propaganda, die wir jeden Tag halt abbekommen. Und damit haben wir ein gesellschaftliches Ungleichgewicht hier an der Stelle.
Aber ein sogar noch größeres Ungleichgewicht, als es sich ohnehin daraus ergibt, dass wir halt verhältnismäßig wenige mit verhältnismäßig kleinen Mitteln sind. Einfach dadurch, dass es halt ein super gerne genommener Druckpunkt ist. Ne? Ja. Alleine wenn schon irgendwie deine Beziehung gedoxt wird oder so, wenn man einigermaßen exponiert ist in der rechten Szene, dann werden wirklich ekelhafte Sachen geschehen.
Richtig.
Und wenn dann noch Kinder ins Spiel kommen, also ich würde den Teufel machen, jemals meine Familie zu exponieren.
Ja, das, wie gesagt, sollte jeder für sich selbst entscheiden. Die Sache ist, auf der anderen Seite zeigt man natürlich auch den Gegner dann halt auf, wenn halt so Sachen passieren, Thema Charlie Kirk beispielsweise, wenn so Sachen passieren, zeigen sie halt ihr wahres Gesicht. Wenn man halt mit seinen Kindern beispielsweise ein Bild postet, wie ich mit meinen Kindern durch einen Park gehe, da merkt man ja auch, wie die Leute dann auf einmal anfangen, die Kinder anzugreifen, die sich ja als hochmoralische Wesen normalerweise darstellen. Und auf der anderen
Seite müssen die nicht mehr exponiert werden. Als ich aus dem Knast rauskam, gab es einen Post mit, ich glaube, so knapp 2000 Likes. Das war auf jeden Fall eine vierstellige Zahl Likes von irgendwelchen Linken, in dem behauptet wurde, dass ich meinen Sohn besoffen behindert geschüttelt hätte und so. Also die abstrakte Idee davon, dass du ein Kind hast, reicht schon, damit diese Angriffe beginnen.
Diese Sachen haben sie auch schon über mich gesagt. Da gab es Sachen, dass ich wollte eigentlich meine Frau zur Abtreibung zwingen, weil die Zwillinge beide Down-Syndrom haben. Also, sie sind auf jeden Fall kreativ. Das kann man ihnen ja nicht absprechen. Aber die andere Sache ist halt, ich glaube, also
wie ich habe mich doch schon entschuldigt. Müsst du jetzt nicht nochmal hier so aufwärmen.
Die andere Sache ist halt, ich glaube, wenn wir flächendeckend, also wenn mehr Leute draußen wären. Ich sage nicht, dass das jeder machen muss, aber ich denke mal, wenn das jetzt auch mehr Leute mit Gesicht draußen sind in Zukunft und mehr Leute auch ihre Familien zeigen, ein Beispiel, was mir jetzt einfällt, ist Kitchen News, der jetzt ja auch mit seiner Frau fast jeden Morgen streamt und so. Mhm. Ich denke mal, dann können die das nicht mehr machen, weil dann die haben dann nicht mehr die Möglichkeit. Jetzt machen sie es halt, weil es gezielt Einzelne sind. So, da ist einer, der
das
jetzt.
Übrigens, wir bleiben immer Einzelne. Ne? Also alleine die Zahl von uns, von Leuten, die halt relevant sind in der Szene, bleibt immer, ich weiß nicht, wahrscheinlich bei 30 Leuten oder so. Also ich denke, diese Ekelhaftigkeit wird schon weitergehen.
Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber sie wird sich aufteilen ein wenig.
Sicher, sicher.
Wahrscheinlich nicht für uns merkbar, aber für andere merkbar. Also wenn du das von außen betrachtest. Auf der anderen Seite muss man aber sagen,
die Großen, die exponiert sind mit ihrer Familie, sorgen dafür, dass Kleinere jetzt nicht sonst wie viel abbekommen werden. Weil sich natürlich fokussiert auf die größeren Reizfiguren.
Ja, natürlich. Aber man sucht da immer diese Angriffsflächen. Die Sache ist, wirkt das irgendwo?
Es ist eigentlich eine psychologische Sache, die größtenteils auf dich selbst abzielt und natürlich auf die Familie. Also wahrscheinlich ist das dann das größte Problem. Wir sind ja mehr oder minder gewöhnt, dass der Feind halt alles versuchen wird, um dich irgendwie aus der Reserve zu locken. Ne? Aber die Leute, die Zivilisten quasi, die ansonsten in deinem Leben sind, sind das nicht. Und wenn die jetzt beginnen, irgendwie nach Sachen zu suchen, die über sie gesagt werden und so, dann ist das schon eine andere Nummer.
Es wird halt irgendwann wahrscheinlich auch wieder ungeteilt geprüft von irgendwelchen größeren Stellen, natürlich. Also dann kann ja in einem Bericht von der Zeit dann drinstehen, außerdem wird behauptet, ...
Wohl, ja. Außerdem schüttelte er wohl besoffen seinen Sohn geistig behindert. Ja.
Das konnten wir jetzt nicht bestätigen, aber wir konnten aber auch das Gegenteil jetzt nicht beweisen. Also macht euch selbst einen Blick. Die Sache ist halt, ich weiß nicht, wie das auf dich wirkt, wenn man gerade solche Sachen natürlich dann liest. Also ich finde, das hat ja eigentlich eine sehr geringe Wirkung, weil im Umfeld passiert ja eigentlich nichts. Also
auf mich ist das belustigend, aber normale Leute, wie die Familien von den meisten von uns sie ausmachen, sind nicht gewohnt, dass wirklich ein Level an Gehässigkeit auf sie einprasselt, das wirklich darauf abzielt, keine Ahnung, psychologischen Schaden anzurichten oder so. Ne? Ich meine, wir machen das jetzt seit, keine Ahnung, 10 Jahren oder so. Ne? Aber die normalen Leute in unserem Leben machen das halt oder sind damit nicht seit 10 Jahren konfrontiert.
Ja, generell nicht mit dem Internet und wie man im Internet miteinander umgeht. Also viele brauchen dafür ja noch einen Führerschein eigentlich. Und aber die Sache ist halt, wenn es Dinge gibt, die halt eindeutig gelogen sind, sei es drum, man hat dem Kind einen bleibenden Schaden zugefügt. Das ist ja leicht überprüfbar. Und damit versinkt sie
eigentlich. Das ist auch immer, das Problem damit ist, das ist leicht überprüfbar, wenn du dich mehr exponierst. Ne? Also all diese Anschuldigungen setzen halt darauf, dass man versucht, möglichst privat immer noch zu bleiben. Und in dem Fall kann man natürlich das Ganze auch nicht wirklich kontern. Auch wenn, also das war jetzt so drüber, dass das glaube ich so, also klar, es gibt dann irgendwelche verstrahlten Linken, die das denken, aber die denken sowieso sonst was. Also wahrscheinlich denkt die Hälfte von denen, keine Ahnung, dass ich mir Spielplatzfilme angucke oder irgendwas, weil das mal irgendwer behauptet hat. Insofern spielt das eigentlich auch keine Rolle.
Sie würden halt alles glauben, was sich als einen schlechteren Menschen darstellen würde.
Ja, genau. Ich habe jetzt gestern noch erfahren von Kong, mit dem haben wir eine Folge vom Podcast von Boosty aufgezeichnet, dass es offenbar einen super populären oder nicht nur einen Post, sondern so eine Art Kampagne gab, gerade als ich in den Knast gekommen bin, die ersten paar Wochen, die darauf abzielte, die Leute glauben zu machen, dass ich im Knast esse, nicht wegen irgendwelchen politischen YouTube-Videos, sondern weil ich besoffen eine Familie totgefahren hätte. Habe ich jetzt erstmals von gehört. Hast du damals irgendwas davon mitbekommen?
Nein, aber das ist auch wieder extrem kreativ. Also, man muss ja selbst ein wenig schmunzeln, wenn man das natürlich hört. So.
Ja, ja, klar. Aber es ist halt interessant, was sie alles versuchen.
Besoffen eine Familie totgefahren. Und
die ganze Familie. Nicht nur irgendwie Familienvater oder so, das reicht nicht. Nee, die gesamte Familie.
Und die waren eigentlich gerade auf dem Weg nach Hause. Sie haben gerade ihren Hund einschläfern müssen. Also, wie können wir es noch trauriger machen? Der Rollstuhl des Kindes brachte dich zum Bremsen dann, als er sich in deinem Radlager verhakte. Also es ist halt dämlich.
Naja, aber, also für uns ist das Business as usual und eigentlich zum Großteil erheiternd, aber ich meine, jetzt hacken wir schon ein bisschen lange auf diesen Punkt herum. Es ist halt einer der Hauptgründe, aus dem die Leute generell gesprochen in der rechten Szene keine Lust haben, ihre Familie zu exponieren. Und es ist auch sehr lustig, also zum einen habe ich das selber mitbekommen, bevor ich dann mehr oder minder genötigt wurde durch die Umstände meiner Verhaftung und so, zumindest die abstrakte Existenz dieser Familie öffentlich anzuerkennen. Aber auch heute kriege ich noch häufig mit, sehr häufig, wie Rechte angegriffen werden unter dem Gesichtspunkt nach dem Motto, ja, du redest immer von Kinderkriegen und so weiter. Wo sind denn deine Kinder, die Kinder haben? Also viele wären, glaube ich, überrascht, wie viele Leute sich einfach nur nicht öffentlich exponieren wollen mit diesem Kram, aber tatsächlich einen Lebensstil führen, der deutlich mehr dem entspricht, was sie predigen, als dass der Öffentlichkeit bekannt ist.
Ja, das auf jeden Fall. Die Sache ist, wäre das an dem Punkt aber nicht gut, dass man das zumindest sagt, dass man effektiv, guck mal, es gibt sehr viele Leute aus unserer Szene, denen man nachgesagt hat, dass sie Incels sind, dass sie generell keine Chancen bei Frauen haben und deshalb ist diese Frustration so groß. Dabei sind ja die meisten großen Leute eigentlich jetzt, ich kenne jetzt keinen, der wirklich Probleme bei Frauen hätte. Das geht ja bis zu dem Punkt, dass die meisten eigentlich ja verheiratet sind, Kinder haben oder so. Also nicht die meisten, aber viele davon. Ich würde das so definieren.
Ja, ich meine, ein paar sind natürlich noch sehr jung, ne? Aber
ja, klar,
ich würde sagen, alle sind eigentlich auf so ziemlich im Rahmen unserer Gesellschaft und ihres Alters einem Weg, der besser ist, als auf den Durchschnitt ihrer Generation zu treffen würde.
Ja, angemessen. Ja, also das schon. Aber ich wollte noch mal auf den anderen Punkt angehen. Also wir haben natürlich das von links, dass natürlich die Leute dort sehr aggressiv werden und das dann als Angriffsziel nehmen. Auf der anderen Seite haben wir aber so ein nicht wegen dem, hey, du könntest dir schaden, sondern einfach nur ein gewisses, das macht man nicht von rechts, dass man generell Familie und so weiter, so Themen dann aus der Öffentlichkeit fernhält. Ich weiß nicht, ob ich das richtig finde. Ich, wie gesagt, jeder sollte das für sich selbst entscheiden, wie weit er da reingeht, besonders auch wegen der Belastung, die du natürlich auf die Familie hast. Aber dass wir das generell sagen, dass wir das nicht machen sollten, ist, glaube ich, nicht
gut. Ja, klar, das Regelvorgeben ist eigenartig. Das habe ich mir auch immer gedacht. Also generell, wenn es darum geht, gehorsamstechnisch, während Corona war das ein Riesenthema, Tipps zu geben an Zuschauer. Ne? Habe ich irgendwann die Regel festgelegt, ich mache das gar nicht. Also Leute fragen mich, ich habe diese und diese berufliche Situation, soll ich mich jetzt impfen lassen oder so? Die Antwort, die ich geben könnte, verantwortlicherweise, wäre immer die, die in Richtung Kacken geht. Ne? Und deswegen habe ich mir damals während Corona gesagt, ich gebe einfach keine Ratschläge mehr, denn ansonsten bin ich einfach nur ein kackendes Element, weil ich nicht der Typ gewesen sein will, der seinen Zuschauern gesagt hat, ja gut, jetzt steck ordentlich zurück in deinem Leben und ruinier dir vielleicht irgendeine vielversprechende Karriere oder so. Ne? Das ist das Problem. Und dasselbe Problem herrscht auch in der Szene vor, was jetzt das sich Exponieren angeht. Es wird immer in Richtung von, also wenn man sich gegenseitig Tipps gibt, weniger Risiko gehen. Ne? Weil man nicht verantworten muss oder nicht verantworten müssen will am Ende, dass jemand persönlichen Schaden davon getragen hat.
Das ist jetzt aber was, was Grundsätzliches. Kommen wir halt mit einer gewissen Form von Couch-Aktivismus weiter. Also immer keine Risiken einzugehen, wird uns halt immer wieder an den Punkt bringen, dass wir halt auch nichts erreichen können.
Also sicherlich.
Wir werden ja nicht ohne Risiken, werden wir es schaffen, die sehr viele Risiken eingehen und sehr viel Macht haben, ja zu besiegen. Also
bisher war ja die Regel, in der unsere direkte Bubble agiert hat, jetzt mal zwei Beispiele, Clowny, der sein Gesicht gezeigt hat, nachdem er gedoxt wurde, von Böhmermann auf der großen Bühne, und jetzt ich, der zumindest die abstrakte Existenz seiner Familie öffentlich anerkannt hat, nachdem die halt brutalst mit reingezogen wurde in das Ganze von der Justiz, die mich halt vor meinem kleinen Sohn verhaftet hat und so. Ne? Mhm. Bisher war unsere Regel immer, wenn der Feind den Einsatz erhöht, geht man mit. Also man erhöht quasi nicht selber, pokermäßig gesprochen, aber man knickt nicht ein und sagt dann, ja gut, dann eine Schippe runter, sondern man legt eine Schippe drauf, wenn der Feind dich dazu nötigt.
Ja, aber was ist mit den Leuten, die jetzt, ich sag mal, die Normal Joes, die Content konsumieren und so weiter, dass die sich halt komplett, ich sag mal, raushalten aus allem? Weil ich versuch's mal so zu erklären. Ich glaube, dass dass wenn es rauskommt, dass du AfD-Wähler bist, AfD-Mitglied oder so weiter, dass du danach deinen Job verlierst. Ich glaube, das wäre nicht mehr möglich, wenn mehr Leute einfach offen das kommunizieren würden. Also wenn wir
das. Ja, das ist so.
Jetzt haben wir es natürlich so, wenn wir das jetzt sagen, ja, geht mal morgen alle zum Chef und sagt mal, ich wähle AfD, was natürlich blödsinnig ist, macht das bitte nicht. Aber wenn es halt aufkommt, dann sagt, hey, das ist eine normale Partei. Ich wähle die auch, beziehungsweise ich bin der nicht abgeneigt, geht da mehr raus.
Das ist wieder auch das Problem. Also quasi an dem Reflex von dir, der richtig ist und den ich genauso hätte, sehen wir schon wieder das Problem. Man will nicht derjenige gewesen sein, der möglicherweise unverantwortlicherweise Leute dazu gebracht hat, irgendwas zu machen, was sie einem größeren Risiko aussetzt oder sogar ihnen in ihrem privaten Leben schadet. Und deswegen kann von großen Wortführern her überhaupt keine Stimmung entstehen, nach dem Motto, scheiß drauf, wir zeigen uns jetzt der Öffentlichkeit und wir kacken auch auf die Konsequenzen. Ne? Weil niemand der gewesen sein will, der die Leute jetzt quasi mit da rein zieht.
Ich habe da weniger, also ich habe nicht die Reichweite, aber ich habe weniger moralische Bedenken dabei, ehrlich gesagt, weil die Sache ist halt nur, das Problem hast du, wenn, also es ist ja der Ich bin Spartakus-Moment, falls du den kennst.
Nee.
Wer ist Spartakus und alle stehen nacheinander auf und sagen, ich bin Spartakus und effektiv kannst du niemanden mehr bestrafen, weil du weißt nicht mehr, um was es geht. Und jetzt ist halt die Sache, wenn du das jetzt sagst, hey, passt mal auf, mach das jetzt, also wir sollten da mehr rausgehen und du bist da halt der Einzige in dem Betrieb, der das macht, das ist halt ungut. Und wenn du beispielsweise ja, weißt, dass noch drei andere so drauf sind, die sich dann aber nicht trauen.
Ja. Dieser Effekt, der zeitigt ja immer wieder große Probleme im Lager. Ne? Man schaut sich den alten Post an, wo sich damals von Ahrens distanziert wurde von der IB. Ne? Und dann all die hämischen Kommentare darunter. Im Grunde genommen, hey, okay, wir haben jetzt die Schnauze voll von Ahrens. Wer ist dabei? Und sogar bei Ahrens war erstmal niemand dabei. Ne?
Ja, es ist natürlich schwierig, aber effektiv sollten wir halt auf dieses Ziel in irgendeiner Form natürlich hinarbeiten. Und das Gleiche geht natürlich auch mit Familien. Ich finde, wir sollten halt zeigen, dass wir starke Familien haben. Andere Länder machen das vor. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war. Da gibt es, das kann Polen gewesen sein oder etwas anderes. Da gibt es Paraden, wo sie mit Kinder wegen hunderte Menschen, hunderte Familien gehen dort mit ihren Kindern durch die Straßen und feiern das also feiern die Familie an sich. Und das ist hier undenkbar.
Ja, ich meine, hier war es ja schon revolutionär, dass dann ein Elon Musk mal häufiger mit seinem Sohn auf den Schultern da ins Oval Office spaziert, was jetzt vielleicht wieder ein bisschen häufiger vorkommen könnte. Allein als Symbolbild war das halt sehr mächtig, ne? Ich denke, das Beste, was wir machen können, ist halt als Einzelperson es vorleben, ohne ein Mantra vorzugeben, dass die anderen folgen müssen. Aber es hat eine gewisse Anziehung, wenn man einfach sieht, wie die Leute so leben.
Ja, aber wenn wir halt alle, ich sag mal, hinter Masken leben, ist es halt schwierig. Also ich rede jetzt nicht nur von den
Sicherlich, das war
YouTubern, sondern nahezu die gesamte Szene lebt ja hinter einer Maske. Also wir haben da ja sehr wenige Leute, die auch mit Gesicht auftreten. Ich sag mal auch von den Leuten, die zuschauen. Natürlich dreht sich da auch der Wind. Wir haben sehr viele Leute, die jetzt anfangen, YouTube zu machen. Mir fällt jetzt beispielsweise Deep Cut Boy ein, hat angefangen, YouTube zu machen, direkt mit Gesicht rausgegangen, hat ja dann auch eine Debatte mit Dekaldent, die ist nicht so gut gelaufen, aber
Wie kann eine Debatte mit Dekaldent nicht so gut laufen? Holger hat Dekaldent fertig gemacht.
er war sehr nervös, du. Der hat halt original seit 2 Wochen YouTube gemacht zu dem Zeitpunkt.
Ja, okay, ich verstehe.
So, und danach war er noch bei Sarahs Vegan Space und dieser White, das sind ja auch zwei linksextreme Twitch-Streamer. Und ja, das ist dann halt schwierig, aber er macht halt weiterhin seine Videos und geht dann raus.
Man sollte wahrscheinlich nicht mit Debatten anfangen.
Nein, auf gar keinen Fall. Und wenn dann halt, keine Ahnung, auf einem Discord-Server oder auf einem Debatten, also generell einen Debatten-Server oder so. Das ist nicht leicht, Debatten. Besonders wenn der Gegner halt in einer gewissen Form unfair spielt. Also unfaire
Ja.
Debattentechniken und so weiter. Gischgallop beispielsweise. Wenn du das nicht gewohnt bist, ist das sehr schwierig, das zu kontern.
Ja, und vor allem, wer in dem politischen Framework außerhalb der Blase spielt fair, ne?
Und außerdem, wir können ja gar nicht wirklich trainieren, weil niemand redet ja miteinander. Das existiert ja nicht mehr.
Ja, das kann man dann eher noch im privaten Kontext machen, ne? Mit irgendwelchen Normies, die man halt kennt.
Du musst ja,
Aber.
der Innerrechten muss ja irgendwie diskutieren. Da muss, keine Ahnung, konservativ gegen libertär oder irgendwie sowas. Da kannst du es debattieren dann lernen.
Ja. Es ist auch, ich habe eine gewisse, keine Ahnung, Debattenfatigue oder so. Nicht, dass ich jetzt abgeneigt wäre, eine Debatte zu machen. Ich würde auch eine machen, aber es wäre mir irgendwie halt egal mit einem Linken mehr oder minder, weil ich das Gefühl habe, also damit will ich niemanden demotivieren oder so, ne? Es ist weiterhin quasi ein gutes Entertainment-Format, das Leute reinziehen kann und das das Exposure gibt und so weiter und wo man ein paar Punkte halt an eine breitere Masse tragen kann. Aber trotzdem hat man irgendwie das Gefühl, das Ding ist halt durch. Also es ist ja alles gesagt, ne? Die wissen, was wir denken, oder die wenigen von ihnen, die es interessiert, was wir denken, die nicht einfach nur einen Boogeyman davon zeichnen wollen, die wissen, was wir denken. Wir wissen haargenau, was die denken. Und es ist also der Zweck einer Diskussion, herkömmlich irgendwie auf einen Nenner zu kommen, ist halt sowieso verfehlt,
Nee,
was diesen Konflikt
das
angeht.
auf jeden Fall, aber darum ging es ja in Debatten noch nie. Ich meine,
Ja, klar. Ich meine, keiner geht zu Dekadenten und sagt sich, okay, jetzt komme ich in Dekadent auf einen Nenner.
ja, also, es gibt ja, wie heißt diese Messe, die Politikon, glaube ich, in den USA, wo auch immer die Debatten geführt werden. Da gibt es ja Sachen wie beispielsweise, war damals Tucker Carlson, war da gegen, ich weiß nicht mehr, gegen den Wasserbüffel, wie heißt er? Hank,
Ah, Jenk.
ja. Genau, hat er debattiert. Und das ist ja auch klar, der Tucker Carlson wird niemals mit den TYT-Leuten irgendwo auf den Nenner kommen.
Ja, klar.
Aber es geht natürlich darum, dass man halt beide, ich sag mal, relevant extremen Meinungen dann halt hört. Also
Ja.
relevante.
Mit Ronzheimer war auch ein schönes Ding. Mit Ronzheimer war wahrscheinlich besonders wertvoll, also auch Tucker Carlson, weil es ein Publikum, dieses deutsche Bildpublikum, das noch nie vorher in Berührung ge gekommen ist mit Punkten, wie ein Carlson sie machen würde, erstmalig dem gegenüber exponiert hat.
Habe ich leider nicht gesehen, aber ich denke mal.
Ronzheimer ist rübergekommen wie eine lächerliche
Ach,
kleine
ja,
Wurst. Also er hat ihn vorgeführt nach allen Regeln der Kunst.
okay. Gibt es ja immer wieder. Also Debatten sind, ich finde, schon wichtig, besonders wenn die andere Richtung halt so ins Extreme halt abgeht. Als Beispiel, wie beispielsweise jetzt hier auch im deutschsprachigen Raum über Charlie Kirk beispielsweise gesprochen werden oder über die Position von Charlie Kirk, wie diese verdreht werden.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Sache davon, dass ich im Grunde genommen in meinem Kopf größtenteils zu dem Grad 3D-Schach spiele, dass ich mir denke, ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt nicht, dass die Woken irgendwas an ihrem Einfluss und ihrer Macht einbüßen. Genau genommen büßen sie mir das sogar zu schnell ein. Also jetzt wurden zum Beispiel Böhmermanns Folgen von 33 im Jahr auf 20 verknappt. Ich habe nicht gefeiert, weil ich der Meinung bin, dass der Böhmermann-Typus für uns momentan sehr wichtig ist. Also wenn der weg vom Fenster ist oder wenn der deutlich weniger zu sagen hat, dann sind wir anderen Angriffen ausgesetzt von westextremer Seite, von CDU-Axel Springer Seite. Dann werden die aggressiver versuchen, uns einzubinden und gleichzeitig halt mit Zuckerbrot zu locken im Stile von, ihr könntet doch mit uns, wenn ihr nur den und den und den loswerdet und wenn ihr euch von diesem Konzept lossagt und so weiter. Und davor bewahren uns momentan die Böhmermänner. Und deswegen denke ich mir immer, gut, häufig werden diese Schaukämpfe ihnen auch gar nicht wirklich schaden und ich glaube, wir haben auch gar nicht das, wir vermögen momentan gar nicht, insbesondere weil unsere Bubbles halt so getrennt sind. Ich glaube, wir haben eine Debatte mit irgendwie so einem westextremen CDU-Hanse, hat deutlich mehr Chips auf dem Tisch als eine mit irgendeinem Woken, weil bei dem Woken sowieso klar ist, niemand wird irgendwen von irgendwas überzeugen und zwar inklusive der Leute, die zuschauen. Also jeder, der das guckt und einen von beiden in irgendeiner Form sympathisch findet, wird den anderen hassen und will einfach nur sehen, wie der halt aufs Maul bekommt, argumentativ. Ne?
Würde ich
wenn
dir
wir über die Westextremen reden, da haben wir mehr Leute, die zwischen den Stühlen sind, die zuschauen.
Würde ich dir widersprechen, ehrlich gesagt. Ich glaube, da gibt es schon eine sehr mobile Masse, gerade bei so Themen wie beim Böhmermann und solche Sachen, die müssen halt immer im maximalen Rampenlicht dann aufgeführt werden. Böhmermann beispielsweise, glaube ich, hat ein paar Leute zum Umdenken gebracht.
Du meinst, was er getan hat? Also jetzt mit Clowny.
Was er getan hat und wie,
ja, genau,
wie die Folgen davon sind, da denken die Leute um und natürlich wird unsere Seite, wir stehen automatisch ohne was zu tun, stand Clowny als der Gute da.
Ja, ja, klar. Was er getan hat, das ist dann aber Untergriffigkeit. Das ist nicht irgendwie der Schlagabtausch argumentativer Natur, der irgendetwas bewegt hat. Es gab ja gar keine, also das ist ja auch die Sache. Diese Leute, außer jetzt sehr, sehr kleine, die dann versuchen, so ein bisschen Sparring zu machen und sich dann zu profilieren, weil sie halt wissen, dass wir sehr nach unten schon bereit sind, uns zu öffnen, um überhaupt noch diskutieren zu können mit der linken Seite, weil halt kein Großer mit uns diskutieren will. Aber mit den Großen, mit Leuten, die nennenswert selber Leute mitbringen, so wie Böhmermann, findet ja sowieso kein inhaltlicher Austausch statt. Also das ist ja nur ein Vernichtungsaustausch. Ne? Sogar, also wenn es dann zu einer Debatte kommt mit jemandem wie Dekal Dent, ist das ja auch kein argumentativer Austausch, sondern von seiner Seite der Versuch, einen zu verquicken mit dem nächst Schlimmeren, um ein möglichst großes Stigma an einem haften zu lassen. Also das ist das Einzige, was den halt interessiert. Den interessiert ja gar nicht, keine Ahnung, warum ist XY richtig oder falsch.
Richtig, darum soll es ja aber auch gar nicht gehen, aber auch die Dekadent-Debatte mit Holger beispielsweise, die ist ja auch, wenn sich das ein normal denkender Mensch anguckt, denkt er sich, oh Gott, was ist Dekadent denn für ein Radikalinski? Also er kommt ja extrem unsympathisch rüber. Er hat es ja dann versucht, zu retten, indem er danach gemeint hat, dass es dann Morddrohungen gab von Holger seiner Community aus, was auch das, also, was ja Holgers Community und Morddrohungen, okay, die würden eher Blumen schicken. Aber ja, das ist was anderes.
Ja, es stimmt. Also der Shitshow-Charakter ist dann, was die Leute anzieht. Das stimmt schon. Also niemand, also mein Punkt ist einfach nur, niemand ist da, weil er sich wirklich fragt, wer hat wohl mehr Recht, Dekal Dent oder Holger? Ne? Die Leute sind da, weil sie eine bekackte Shitshow sehen wollen. Und da ist es schon ganz gut, dass es jetzt zu einem gewissen Grad gebrochen wurde, die Jahre, in denen es quasi für diese Shitshow oder generell halt aggressive politische Debattensache das Substitut gab von zum Beispiel eine Riesenmarktlücke, die die militante Veganerin für sich entdeckt hat. Also im Grunde genommen, die Situation war folgende. All diese größeren YouTuber wie irgendwie KuchenTV oder so wollten auch diese Sparte bedienen, also hitzige Diskussionen, und das muss dann nicht immer die Form von einer Debatte annehmen, auch so Videos hin und zurück, über politische Themen, weil die Leute ja schon Bock drauf haben. Und deswegen brauchten sie ein Substitut, weil es verboten war, sich mit uns in ernsthafter Form auseinanderzusetzen, geschweige denn uns eine Plattform zu bieten, bei der wir auch live reden könnten oder so. Ne? Und da war die militante Veganerin eben das perfekte Substitut, weil sie etwas bedient hat, was politisch ungefährlich ist. Also niemand, keine Ahnung, wird gebannt wegen Veganismus oder Nicht-Veganismus oder so. Ne? Aber gleichzeitig ist halt emotional aufgeladen, richtig aufs Maul gab. Und das war jetzt aber nur ein Beispiel für dieses Substitut. Das Standardbeispiel wäre, das sind dann auch Leute wie Saschka und so, die immer quasi die rechte, in Anführungszeichen, Position, also die Mitte-Position, die in der Regel, das hilft doch nur den Nazis, wenn wir die Nazis erschießen oder so, Position vertreten haben. Wir nehmen jemanden, der so extremistisch ist und so gehässig und nicht in der Lage ist, irgendwie eine Kontinenz aufrechtzuerhalten, wie Shoyoka oder so, und die betteln sich dann halt mit denen, ne? Was weit entfernt ist von dem tatsächlich heißen gesellschaftlichen Konflikt, also im Grunde genommen Liberalismus, Beliebigkeit oder Nationalismus, aber halt zumindest diese emotionale Aufladung birgt, die Leute sich eigentlich wünschen. Und das wurde jetzt ein Stück weit gebrochen, unter anderem durch die Böhmermann-Sache.
Ja, aber sie ziehen sich halt alle immer weiter zurück. Was halt auch ein wenig schade ist natürlich, weil gerade die sehr extremen Stimmen wünscht man sich eigentlich auf eine größere Bühne. Also ich würde mir echt, also jedes Mal, wenn es, wenn Dara beispielsweise es geschafft hat, einen Shitstorm zu erzeugen, war das etwas extrem Gutes für unsere Seite.
Ja, ich glaube auch, okay. Ich werde mal Folgendes einräumen. Ich glaube, das hat teilweise auch diese Fatigue, ist keine wirklich rationale Sache. Also diese Fatigue mit, ich kann mir keinen scheiß Content über Dara geben. Weißt du? Ich kann mir nicht angucken, wie der Agitator sich Dara anguckt. Ich gucke mir eigentlich gerne Sachen vom Agitator an. Ich kann mir nicht angucken, wie du dir Sachen von Dara anguckst oder irgendwer anders, der ihn dann zerlegt. Einfach weil, also das habe ich halt durch. Also ich weiß, was Dara sagen wird. Es wird das Geisteskrankeste sein in Richtung der Beliebigkeit, was man sich irgend vorstellen kann. Und ich weiß, was die Gegenargumente sind. Ne? Aber ich denke, es ist eher eine Charakterschwäche, also nicht, dass ich mir das nicht tausendmal angucke, aber dass man mehr oder weniger jetzt darauf begonnen hat, darauf zu verzichten, selber sich in solche Sachen zu involvieren, weil das halt die Masse schon interessiert und die Masse diese Shitshow sehen will. Und durch die Masse, die dann davon angezogen wird, Leute erstmals mit unserer Sichtweise in Kontakt geraten.
Ja, was interessant ist, weil ich hatte mit dem Agitator vor einigen Tagen erst eine Unterhaltung, wo es genau um dieses Thema ging, warum wir eigentlich Dara immer in Ruhe lassen, weil der ja so viel Potenzial eigentlich bietet für Reaktionen. Aber ja, das ist genau das, ich verstehe das. Ich schaue mir Dara auch nur unter Zwang an.
Dara ist halt, also ich glaube nicht mal Dara glaubt den Großteil von den Sachen, die Dara sagt. Also ich glaube, teilweise triggert der auch einfach nur, beziehungsweise spitzt die Sachen so zu, weil er halt weiß, dass das quasi seine Nische ist. Ne? Er vertritt jetzt die extremistischste und geisteskrankeste Version davon, die man sich irgendwie irgend vorstellen kann. Und es geht nicht darum, für irgendwas zu argumentieren oder irgendwas plausibel darzustellen oder so, sondern es geht halt nur um maximale Dämonisierung und maximale Bösartigkeit. Ne? Und das ist halt auf die Dauer für denjenigen, der es immer wieder bearbeitet, wenn man ehrlich ist, langweilig. Also ich finde Dara halt vor allem langweilig, leider.
Ja, das ist aber jetzt dein persönliches Empfinden, aber eigentlich wäre es ja besser, auf diese Extremwerte halt zu gehen und dafür, also da zumindest irgendwie das in Teilen aufzubauen, dass es zumindest einen, ich sag mal, nennenswerten Konsens in der Linken gibt, die so denkt wie er.
Definitiv. Und also ja, diese Verquickung, dass wir sowas mit uns die ganze Zeit machen. Also wir nehmen uns jetzt denjenigen, der sich am meisten hervorwagt, und verquicken den mit dem nächsten Moderatoren. Der soll sich dann entweder distanzieren oder wir beschmutzen ihn halt genauso wie ihn. Ne? Und sicher, also rational stimme ich dir absolut zu. Es ist sehr gut, dass es weiter Leute gibt, die regelmäßig auf den Kram reagieren.
Aber keiner hat Lust. Genau das habe ich dem Agitator
geantwortet. Hat der Agitator auch eigentlich keine Lust? Sitzt der auch dann da und denkt sich, oh Gott, Dara schon wieder?
Nee, der nicht, aber ihm habe ich gesagt. Also er hat mich gefragt, warum das so ist, und ich habe gesagt, keiner hat Lust auf Dara. Das ist die Antwort. Und also von jedem, den ich gefragt habe, kam die gleiche Antwort. Niemand hat Lust auf Dara. Dara ist irgendwie zu Dara-ig, um auf ihn zu reagieren.
Ja, ja, es ist halt diese Irren-Fatigue, wenn man so will.
Ja.
Gibt es eigentlich ein gutes deutsches Wort dafür? Fatigue? Müdigkeit.
Ja, würde ich jetzt sagen. Trägheit, oder?
Ja, irgendwie so in dem Stil. Aber ja, ja. Und dann halt, dass es dann auch diese langen Dinger sind. Also ich kann mir vorstellen, was ganz lustig sein könnte, irgendwie ein Supercut, der 5 Minuten geht von Dara, dass man darauf reagiert und sich halt totlacht. Aber fucking da irgendwie 2 Stunden sich die ihre Scheiße anzugucken, das ist halt, keine Ahnung, da fresse ich lieber irgendwie eine Handvoll Reiszwecken oder so.
Ich kann dir einen Tipp geben, guck dir immer nur ein Drittel von einem Video von Dara an, weil ab da wiederholt das 2-mal noch. Also es ist ein bisschen wie bei den Teletubbies, dass man das halt nochmal machen müsste, damit die Kinder sich dran erinnern können, was er da gesagt hat.
Ja, Ja, das ist mir früher auch bei Erwin-Videos stark aufgefallen, wenn auch, also es gab diese Phase, da habe ich manchmal im Hintergrund mir Erwin-Sachen angeguckt, also noch etwas angenehmer war. Und da ist es nämlich auch so, ich würde sagen nicht ab einem Drittel, sondern es ist quasi die 5-Minuten-Schleife oder so. Weißt du, immer dann streamt man irgendwas und insbesondere, wenn es etwas freier geredet ist und nicht eine direkte Reaction oder so, kehrt er immer wieder zum selben Punkt zurück, was halt dazu führt, dass man sich auch mal ausklinken kann mental für 10 Minuten, weil man wird wieder am selben Punkt aufwachen.
Genau, aber das ist jetzt eine super Überleitung wieder zum eigentlichen Thema, weil was mir beispielsweise an Erwin seinem Content beispielsweise auffällt, im Gegensatz zu Dara hat ja eine klare Anforderung. Werdet so radikal wie möglich, tretet der Linken bei, tretet der Andi vorbei. Also das ist ja das, was Dara verkauft. Erwin verkauft seinen Leuten einen gewissen Fatalismus nur. Oh, so von wegen, ja, die Welt ist schlecht, der Kapitalismus unterdrückt euch alle und wenn ihr das jetzt alle wisst, dann seid ihr in einer gewissen Form ascended, ihr seid erleuchtet, erhaben und müsst aber damit leben, dass die Welt halt scheiße ist. So, man hat euch mehr oder weniger die Pille gegeben, also um da in diese Matrix, in diese Matrix-Analogie zu gehen. Ihr seid jetzt außerhalb der Matrix und außerhalb von der Matrix ist es halt scheiße. Hier habt ihr euren Geschenkkorb. Und effektiv haben wir das auch viel auf der rechten Seite. Wir haben viel, dass wir dann sagen, die Welt ist kacke, das ist ein Problem, das ist ein Problem, das ist ein Problem. Wir haben aber niemand, der halt wirklich sagt, so kannst du es besser machen. Zumindest in dem, also außerhalb von allen 4 Jahren wählen gehen, plus nochmal in dem ähnlichen Zeitabstand für die Landtagswahl oder politisch engagieren.
Deinem Mikrokosmos.
Genau, wie kannst du deinen Mikrokosmos so formen, dass du auch, ich sag mal, das gewisse Maß an Stabilität und auch Macht dann hast, um dann diesen Mikrokosmos auch darüber hinausgehend zu formen. Weil jeder weiß, wenn wir als Heroinsüchtige auf der Straße sitzen, können wir überhaupt nichts beeinflussen. Um jetzt das extreme Beispiel jetzt hier aufzunehmen.
Ich würde dazu noch anmerken, ist ein leichtes Abschweifen, aber es hat damit zu tun. Also meine White Pill, was die Situation des rechten Lagers angeht, was gleichzeitig auch eine kleine Black Pill beinhaltet, aber die White Pill ist, wir haben gewonnen. Im Grunde genommen. Also auf lange Sicht, in den nächsten, ich sage mal, um es sehr weiträumig abzudecken, 12 Jahren wird eine rechte Kraft, die AfD nehme ich an, die politische Macht in Deutschland übernehmen. Die Frage ist, also bei uns, wir waren lange der Motor quasi von diesem Zug und haben versucht, das möglichst weit voranzupuschen. Und sicher, es spricht auch jetzt nichts dagegen, Kohle in den Ofen zu schmeißen. Aber ich denke so ein bisschen, die Aufgabe von Leuten wie mir hat sich gewandelt dazu, dass man mehr oder minder darauf achtet, dass die Saboteure, die von außen die Schienen in irgendeine andere Richtung biegen, davon abgehalten werden, beziehungsweise diese Schienen wieder entbogen werden und wieder in die richtige Richtung weisen, ne, die noch vor uns liegen. Und ich denke nämlich, das Einzige, was der Gegner noch beeinflussen kann, realistisch, ist, was für eine Rechte das sein wird, die an die Regierung kommen wird in einigen Jahren. Und sie haben durchaus realistische Optionen, sich das so zurechtzuschnitzen, dass es eben in dem Völkervernichtungs-, Geschlechtervernichtungs-, im Grunde genommen den Menschenvernichtungsprojekt des Liberalismus in solchen Bahnen verläuft, die damit verträglich sind und die am Ende vielleicht sogar dazu helfen könnten, das Ganze zu erfüllen, halt mit einem rechten Sticker drauf und einer Verlangsamung, einer Symptombekämpfung und so. Im Grunde genommen, wir haben jetzt einen neuen Extremismusbegriff, unter dem können wir Islamisten, ausländische Nationalisten und auch generell irgendwie unbändige Talahons und so weiter bekämpfen wie verrückt, aber gleichzeitig bekämpfen wir damit auch euer eigenes Vorfeld. Wir verbieten der Rechten unter einem liberalen Extremismusbegriff, also nicht liberal gleich Extremismus, überhaupt intellektuelle Vorarbeit, irgendwie ein tieferes Weltbild zu entwickeln und unter die Leute zu bringen. Und als Vollstrecker der liberalen Agenda werden dann am Ende die dienen, die eigentlich dazu da waren, sie abzuräumen. Und das zu verhindern, ist in meinem Kopf momentan die Hauptaufgabe von größeren Vorfeldköpfen, so wie mir. Und wahrscheinlich liegt es auch daran, dass ich mich kaum noch so richtig da reinsteigern kann, was jetzt mit einem Dara ist oder so, weil gefühlt ein Dara sowieso einen Kampf führt, der schon verloren ist.
Ja, er muss ihn halt aber auch mehr verlieren. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja darum, wie der Gegner uns dann am Ende definiert, aber auch, wie wir uns dann ja auch selbst definieren, wie wir unsere Ziele definieren. Beispielsweise, wenn wir jetzt gewinnen, in Anführungszeichen, und der Gewinn ist, dass wir das libertäre Ziel erreicht haben, also okay, wir haben noch Orgien, aber ohne Ausländer, wäre das wenig. Oder ich sag mal, in einem gewissen Form, dass wir alle anderen Punkte der Zerstörung der Geschlechter, Familie und so weiter dann mit einnehmen, aber dafür halt wirklich nur die Remigration durchführen. Und der Punkt...
Ja, ja klar. Unser Ziel muss sein, die Beliebigkeit abzuräumen. Also das gesamte, die gesamte Ideologie, die Wurzel von Masseneinwanderung, sexueller Degeneration etc. abzuräumen.
Ja, ich glaube, also ich will jetzt keine Black Pill verteilen, aber es sieht so aus, als würden wir gewinnen, aber als würden wir einen Trostpreis gewinnen, manchmal. Also ich
denke, das ist halt, was gerade umkämpft ist. Also quasi, ob diese Schienen in Richtung Trostpreis oder in Richtung Hauptgewinn führen, das ist, was, wo gerade der heiße Kampf stattfindet.
Ja, und den sollten wir besser führen. Und den sollten wir auch führen, ja, beispielsweise in Richtung Familien, natürlich dann mit Bezug auf Geburtenraten, mit Bezug auf Kulturerhaltung und so weiter.
Definitiv. Und ich meine, das berührt dann wieder den Podcast hier, ne? Weil wie die Leute ihr eigenes Leben führen, große Auswirkungen auch darauf hat, wie stabil sie im politischen Sinne sind. Also richtig. Zum Beispiel, wenn du jetzt Golem-Rechte-Style die Leute dazu bringen willst, irgendwie in der Walachei die Pflanzen zu düngen, um halt mal ganz super Rechtskrieg gespielt zu haben oder so, das kannst du deutlich schwerer machen, wenn die Leute tatsächlich etwas aufgebaut haben, was ihnen etwas wert ist in ihrem Leben.
Ja, für den rechten Idealstaat. Wie ich mir hab sagen lassen. Ja, genau, so, also das ist natürlich sehr schwer umkämpft. Ich sehe da aber noch nicht die Kämpfer wirklich. Da muss mehr passieren. Und ich bin da ein bisschen ratlos gewesen, weil ich habe vor, das ist schon, glaube ich, 2 Jahre her, dass ich beispielsweise ja gesagt habe, ja, wir sollten mehr mit den Familien beispielsweise rausgehen. Also nicht alle, aber die sollten sichtbarer sein. Und irgendwann, das war auf dem Angerverse, kam einer und hat gesagt, warum machst du das dann nicht? Und ja, effektiv hatte er dann mit recht, weil ich mache mich mehr oder weniger zum Heuchler, weil ich sitze zu Hause und sage, okay, irgendjemand anders sollte das am besten mal machen.
Und privat hätte auch ich dir natürlich massiv davon abgeraten, gerade weil du so ziemlich eine so große Reizfigur sein kannst, wie du oder bist, wie du es wahrscheinlich sein kannst unter den Umständen von Kanalgröße etc. Das heißt, eine ekelhaftere Situation hättest du wahrscheinlich dafür gar nicht vorfinden können.
Ja, richtig, aber effektiv, ich meine, viele Sachen wurden mir natürlich auch abgenommen durch verschiedene Sachen, die aus meinem Privatleben schon veröffentlicht wurden und so wie du es ja vorhin gesagt hast, wenn das dann schon veröffentlicht wurde und rausgegeben wurde, dann ist es ja auch egal. Da muss ja auch.
Dann geht man mit.
Ja, dann gehst
ich würde mehr oder minder deklarieren, das ist die Nulllinie. Also quasi, wenn der Feind es öffentlich macht, dann gibt es kein, okay, dann ziehe ich mich zurück oder so. Nein, nein, nein. Wenn der Feind es öffentlich macht, dann geht man selber in die Offensive. Ne? Das ist quasi, das ist, glaube ich, ein Konsens, unter dem wir konkurrenzfähig im Mindesten sind.
Ja, das auch, aber wir sollten zumindest in einer gewissen Form nachziehen. Also ich finde es beispielsweise, ich habe es ja schon gesagt, ich finde es ja gut, dass sehr viele YouTuber mittlerweile rauskommen und dann auch Gesicht zeigen. Wir haben sehr viele Leute, die dann auch, ich sag mal, Talkshow-fähig mittlerweile sind, wenn man sich beispielsweise Boris von Morgenstern und so weiter anschaut, der jetzt ja auch seine Frau seine Freundin noch, ich will nichts Falsches, also ich glaube Freundin, ich glaube, ich bleib dabei, Freundin gezeigt hat, im Stream, die haben ja zusammen auf etwas reagiert und er hat ja auch das mit seinem Kind und so weiter hat er ja auch schon im Stream gesagt. Das ist ja auch super, also dass man da sieht, dass Familien sich auch ja, noch absolut gründen, Familien und gründen von Leuten, die auch Talkshow-fähig sind.
Und in der Tiefe der Zuschauerschaft ist es sicherlich, also sowohl ist es einfach gut, wenn insbesondere Leute, denen nicht ins Hirn geschissen wurde, politisch Kinder bekommen. Deutschland braucht Kinder. Und diese Welt ist verloren, wenn selbst Leute, die schon zu einem hohen Grad aufgewacht sind, dann dem in ihrem privaten Leben keine Taten folgen lassen. Aber auch im politischen Kontext. Also es gibt Leute, die uns schauen, das sind nicht irgendwie 5 Leute oder so, sondern das sind einige Leute, die ein Leben führen, das so ziemlich so fernab davon ist, wie man sich irgendwie vorstellen kann. Also die gucken nicht irgendwie, keine Ahnung, Furry-Pornos oder so, aber die gucken Pornos und die gucken, geben sich seichtem Entertainment in den Großteil vom Tag und es ist nichts im Werden begriffen, in deren Leben. Und das ist halt ein Riesenpotenzial, das vergeudet wird.
Drogenkonsumenten und alle möglichen anderen Formen noch drauf. Ich habe da ja einen sehr großen Einblick da drauf mit den Leuten, mit denen ich auf dem Angerverse rede und ich konnte ja auch schon, ich sag mal, im Kleinen auf dem Angerverse relativ gute Verbesserungen in deren Leben vollbringen und so weiter. Also da sind ja auch einige Leute dankbar gewesen bisher. Und es ist auch schön zu sehen, dass man zumindest, ich sag mal, im Kleinen das schafft, das irgendwie hinzubekommen. Es wäre schön, wenn man dieses System irgendwie auf eine größere Bühne ziehen würde. Und dafür ist jetzt die Taktung gedacht eigentlich.
Ja, genau. Auch gerade weil, also es ist eigentlich ein Wunder, dass wir eine verhaltensauffällige gute Fee gefunden haben, die bereit ist, in diese Discord-Scheiße reinzugehen und dann den Leuten das in klein-klein quasi nahezulegen. Weil, du weißt das besser als jeder andere. Die Leute, die durch den Filter dann von irgendwie einem Discord-Server oder so zu einem kommen, sind halt zu hohen Graden verhaltensauffällig und die Arbeit, die man alleine investieren muss da rein, dass da nicht alles aus den Fugen gerät oder irgendwelche komischen Bahnen annimmt, ist halt erheblich, ne? Damit du dann irgendwie ein paar Leute mal erreichen kannst damit. Und ich denke einfach zu den Leuten zu reden, dass es einfach ein Format gibt, dass der normale Zuschauer sich reinziehen kann, dass ich einfach mit dem Team, ich meine, wir wollen ja auch nicht so tun, als wären wir irgendwie die riesen Experten, ne? Also es ist kein Geheimnis, wie ich mein Leben noch geführt habe vor wenigen Jahren. Wie gesagt, das war jetzt auch nicht
im Sinne von... Wir sind alles Sünder, wir haben alle unsere Fehler. Also das ist ja klar.
Aber es war alles andere als optimal. Aber es geht darum, dass dieses Thema überhaupt mal auf den Tisch kommt. Ne? Dass dieses Thema überhaupt mal präsent gemacht wird und nicht nur als Beiwerk zu einem eigentlich politisch oder an Tagespolitik ausgerichteten Format.
Ich sehe das irgendwie immer so von der Seite eines Fußballcoachs oder Trainer. Der muss nicht der beste Spieler sein, wenn er am Rand steht. Aber er kann ja trotzdem, ich sag mal, die Mannschaft zum Sieg verhelfen.
Das ist auch eine Toxizität, die dazu führt, dass diese Themen dann gar nicht diskutiert werden, dass man halt immer Perfektion verlangt und puritanisch daran geht und im Grunde genommen, also das ist auch etwas sehr Linkes, was festgelegt wurde, ne? Keine Lebensmoral, keine Sexualmoral etc. darf gepredigt werden, es sei denn, es ist halt ein makelloser Engel, der das tut. Und das Erste, was versucht wird, sobald jemand sich in die Rolle begibt, dass er versucht, eine solche Moral unter die Leute zu bringen, ist halt sein öffentliches Ansehen zu zerstören in die Richtung, dass man suggeriert, dass er das degenerierteste Lotterleben führt, das man sich irgendwie vorstellen kann. Ne? Und ja. Das ist etwas, was sicherlich auch, also wenn du irgendwie, ja, wenn du ein Modell, ein positives Modell einer Lebensführung den Leuten vorleben willst, den Verdacht in den Raum zu stellen, dass man selber überhaupt keine durch sein eigenes Leben sich disqualifizieren würde, darüber überhaupt über dieses Thema zu reden, ist etwas, was auch tief ins eigene Lager wirken, was dazu führt, dass niemand am Ende darüber redet, egal wie gut oder schlecht er sich eignet. Und auch da ist es, glaube ich, besser, wenn etabliert, nein, man kann das Thema einfach diskutieren.
Richtig, richtig. Okay, ich würde sagen, dass wir können auch an der Stelle jetzt dann auch den Stream dann auch beenden, würde ich sagen, dass wir auch wirklich bei diesem Stundenformat dann bleiben. Was ich noch sagen wollte, das ist etwas, wo wir ja beide schon sehr viel drüber gelacht haben, als wir noch telefoniert haben, als du noch im Gefängnis warst. Hier bei diesem Format kann man ja schon ankündigen, eine dieser Folgen wird die Anime-Folge sein.
Ja, genau, wir gucken zusammen ein Anime.
Genau, wir also wir werden auf jeden Fall das Thema Anime hier behandeln, Schlomo und ich. Also da sind sehr viele Leute sehr heiß drauf, das dann auch zu hören, was deine Meinung zur japanischen Zeichentrickfilmen ist.
Ist auch so eine Sache, wie das Yellowmaxing, worüber ich kürzlich auf Twitter gesprochen habe, wo ich sehr überrascht darüber war, wie sehr das zu einem Reizthema wird. Ne? Also klar, du hast deine Art, also wenn du über Veganismus sprichst, dann muss ein Schwein gesprengt werden. Wenn du über Anime sprichst, dann müssen ähnlich drastische Sachen wahrscheinlich passieren. Aber dennoch bin ich überrascht, wie sehr die Leute dann doch an solchen Sachen hängen, und zwar emotional im Sinne von, das darf jetzt auch keiner scharf kritisieren oder sich drüber lustig machen oder so. Ne?
Keinsterweise.
Diese unerwarteten Wespennester, auf die man immer mal wieder stößt.
Ja. Naja, ich würde mich verabschieden. Lomo, danke für die erste Folge, dass du hier warst.
Ja, sehr, sehr gern. Hat Spaß gemacht.
Ich hoffe, wir haben noch ein paar weitere. Das Format machen wir jetzt donnerstags. Wir wissen noch nicht, in was für einer Frequenz. Aber
ja, wahrscheinlich so zweiwöchentlich würde ich ungefähr veranschlagen. Wahrscheinlich manchmal auch irgendwie, also je nachdem, grobe Vorgabe, es sollte schon alle 2 Wochen passieren. Manchmal wird es auch Woche auf Woche passieren, einfach wahrscheinlich, wie die Zeit bei uns dann liegt.
Genau.
Und es wird ein bisschen strukturierter in der Regel sein, denke ich mal, als heute, weil heute war ja im Grunde genommen, wir quatschen einfach mal darüber, was wir eigentlich machen wollen, ne? Ohne dass wir uns groß Gedanken darüber gemacht haben, wie genau wir das tun.
Genau. Gibt es auch eine Gaming-Folge, wird hier gerade noch im Chat gefragt. Ja, wahrscheinlich auch. gerade Videospiele, ja, wie das den Geist vergiften kann.
Und das sind ja auch Sachen, wo man teilweise selber schuldig ist. Also inzwischen weniger, auch erzwungenermaßen weniger, weil ich einfach nicht mehr so viel Zeit dafür habe. Aber also Gaming und generell, womit verbringe ich meine Zeit, ist natürlich dann ein großer Fokus.
Okay, wunderbar. Dann würde ich jetzt noch einen Raid einleiten und dann werden wir erstmal raus. Was wir noch machen. Ich würde Tutti Frutti raiden. Es wurde auch hier gefragt, ob ich Santa Barbara raiden kann, aber dafür bekomme ich dann wieder Ärger auf Twitch. Das möchte ich nicht.
Keine Ahnung, wer irgendwer davon ist.
Santa Barbara ist ein ehemaliger Mod von Erwin und Tutti Frutti ist aus der Community von dem Vagranten.
Ah ja, den kenne ich.
So, und der streamt auch regelmäßig und der hat gerade einen Zuschauer, dann raiden wir einfach mal darüber. Und dann verabschieden wir uns. Dann bis zum nächsten Mal.
Bis dann.